Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast der Englischsprachschule Mrs. Joyce Language School. Mein Name ist Desiree Förster. In dieser heutigen Podcast-Folge tauchen wir in die Welt der Englischgrammatik ein. Ich werde euch einige Fragen zum Thema Grammatik beantworten. Zum Beispiel, warum ist die Grammatik wichtig zum Verständnis und zur Anwendung einer neuen Sprache? Dann Lerntipps zur englischen Grammatik. Und ist die Grammatik für dich denn wirklich wichtig zum Englischlernen? Brauchst du Grammatik, wenn du dich ja eigentlich nur unterhalten möchtest? Wie kann dich ein gutes Grammatik-Basiswissen bis zum höchsten Englischsprachniveau unterstützen? Wie kannst du dir die englische Grammatik am besten merken? Welche guten Übungsmöglichkeiten gibt es? Was sollte dabei beachtet werden? Und last but not least, welche Möglichkeiten gibt es für dich, nach deinem Englischsprachkurs dein Grammatikverständnis zu üben und sogar zu verbessern? Ja, Englisch ganz allgemein, also Englisch erlernen umfasst, wie ihr ja wisst, ja verschiedene Bereiche. Zum einen natürlich wie die beliebten Vokabeln. Vokabeln, Vokabeln, Vokabeln. Und die natürlich auch übersetzen zu können. Dann Leseverstehen, also Reading, Hörverstehen, Listening, Speaking, also Reden, English Conversation. Dann natürlich ja Textproduktionen aller Art. Und all dem liegt die Grammatik zugrunde. Ohne geht es nicht. Was soll also das Ganze mit Grammatik lernen, wenn ich hier schon sage, ohne geht es nicht? Ja, ganz einfach, um Sprachen leichter und besser und umfassender zu erlernen, brauchst du Grammatik. Also erlernen und verstehen, das führt dann zu lernen, also vertiefen, dann natürlich üben, das Ganze anwenden, aus Fehlern lernen natürlich, wieder üben und mit der Zeit eben das Ganze sicherer anwenden. Grammatik ist gewissermaßen, sagt man immer so schön, das Betriebssystem einer jeden Sprache. Wer sich die Mühe macht, sich damit, das heißt erst einmal die Grammatik eurer eigenen Muttersprache, also sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen, dann entdeckst du die Logik und die Strukturen in der Grammatik deiner Muttersprache. Und ja, natürlich auch einige liebenswürdige Ausnahmefälle und Regeln. Und deswegen gilt, hast du diesen Einsatz einmal erbracht, ist dein Wissen auch auf das Erlernen anderer Sprachen anwendbar. Quasi Ähnlichkeiten im Betriebssystem. Du siehst und entdeckst also einige Unterschiede und viele Ähnlichkeiten zwischen deiner Muttersprache und der neu zu lernenden Sprache und die erleichtern es dir, grammatikalische Gesetzmäßigkeiten zu verstehen und die neue Sprache auch ordentlich zu erlernen. Das ist dann, was ich hier dann immer nenne, das Basiswissen. Es ist wirklich um einiges einfacher, die Grammatik deiner Muttersprache grundsätzlich zu kennen und zu verstehen, um dann die Strukturen einer fremden Sprache zu erlernen und richtig anzuwenden. Grammatik erst für eine Fremdsprache zu lernen, ist demnach nicht wirklich hilfreich oder es langt einfach langfristig auch nicht. Also ne, man braucht einfach die Grammatik dazu und wenn man die von der Muttersprache schon ein bisschen Intus hat, dann kriegt man das auch mit der Fremdsprache hin. Nur sich erst dann mit Grammatik auseinanderzusetzen, wenn man eine Fremdsprache lernen muss, das wird schwierig. Ja, für viele Menschen, ob jung oder alt, zeigt sich ja leider der trockene Grammatikunterricht in den Schulen leider bis heute eher als Belastung, denn als Hilfestellung zu einem besseren Sprachverständnis. Aber ja, dabei ist es durchaus sinnvoll, nicht nur die Grammatik der neuen Sprache zu erlernen, wie gesagt, sondern auch immer mit der Muttersprache zu vergleichen und diesen, finde ich, wirklich sehr wichtigen Bogen zu spannen zwischen den beiden Sprachen, nicht zuletzt eben um die eigene Lernmotivation zu entwickeln. Wenn ich ja die neue Sprache ja erlernen möchte und dann habe ich doch eine höhere Lernmotivation, die kann ich also entwickeln, weil es viel einfacher ist, dann zu lernen und du dann auch ja auch mehr Verständnis der neuen Sprache in kürzerer Zeit entwickelst. Ja, das ist doch eigentlich eine Win-Win-Situation. Ja, mit zunehmendem Grammatikverständnis der Fremdsprache wird es viel einfacher, die neue Sprache anzuwenden und auch flüssig zu sprechen. Das macht sich ja auch bemerkbar beim Erlernen einer zweiten Fremdsprache. Also wenn man die ja dann alle dann miteinander vergleicht, dann sieht man Ähnlichkeiten, Unterschiede und so weiter. Und das hilft ungemein. Und wie gesagt, man kann dann in kürzerer Zeit viel mehr, viel besser sprechen und das Ganze eben auch anwenden. Ja, also eigentlich Sinn des Grammatiklernens unter anderem, ja, nur wer die Grammatikregeln einigermaßen beherrscht, kann die Sätze der Fremdsprache auch korrekt übersetzen. Also wirklich, ne, mit allen Nuancen, mit allen Details, mit allem Drum und Dran. Man merkt also, ja, irgendwann mal, du siehst dann, nur Vokabeln zu lernen allein hilft leider auf lange Sicht wenig. Ja, du kannst dann zwar einigermaßen sinngemäß übersetzen, vor allem als Anfänger, zum Beispiel the car is blue, ja, das Auto ist blau, okay, kriegt jeder hin, aber später in fortgeschrittenem Englisch, da werden Missverständnisse dann zu einer ganz großen Gefahr, ne, die möchte man natürlich vermeiden. Auch die Nuancen und eventuell auch, ja, auch tiefere Bedeutungen eines Gesprächs oder einer Unterhaltung oder eines Textes und so weiter, die bleiben dir verborgen, beziehungsweise du kannst dich nicht gewandt genug ausdrücken, so wie du dich eigentlich ausdrücken möchtest. Ne? Also eine Unterhaltung ist dann schon sehr schwierig, sage ich jetzt mal, holperig. Ja, es fehlt dabei ja nicht nur unbedingt an Vokabeln, sondern meistens auch an der korrekten Grammatik eben. Wenn du nur die Vokabeln einer Fremdsprache lernst, kannst du einen simplen englischen Satz durchaus gut ins Deutsche übersetzen, wie gesagt, aber umgekehrt von Deutsch ins Englische, da kann es dann schon recht holprig werden. Bei komplexen Sätzen wird das schon schwieriger, also noch schwieriger, und viele Fehler tauchen unweigerlich auf. Einen komplexen deutschen Satz 1:1 ins Englische zu übersetzen, ist nicht nur schwierig, sondern, jetzt kommt's, auch noch oftmals grundsätzlich falsch. Ja, die deutsche Sprache beispielsweise benutzt zum Teil andere Zeitformen als die englische Sprache. Deutsch benutzt auch sehr viele Passivformen, die in Englisch nicht angebracht sind. Ja, das hört sich dann distanziert an oder jemand ist für irgendwie, erscheint dann nicht irgendwie verantwortlich für etwas. Ja, es ist auch manchmal taktlos. Ja. Nicht zuletzt ist auch der Satzbau in Englisch sehr viel klarer strukturiert als in Deutsch. Also muss auch darauf geachtet werden. Wie gesagt, die Grammatik ist sozusagen das Betriebssystem einer jeden Sprache. Kurz zusammengefasst, warum ist Grammatik denn also überhaupt wichtig zum Englischlernen? Ganz klare Vorteile, ein gutes Basiswissen ermöglicht dir eine sichere und gewandte Anwendung. Das Erkenntnis dieser klaren Strukturen und deren Verständnis erleichtern das Erlernen und das Lernen. Und ja, dann hast du einfach ein sichereres und vor allem korrektes Übersetzen, vor allem von Deutsch ins Englische. Daran hapert es meistens. Ja, warum brauchen wir denn ein gutes Basiswissen der englischen Grammatik, obwohl wir uns nur unterhalten möchten? Ja, der richtige Satzbau, wie ich vorhin angesprochen habe, der richtige Satzbau in Englisch ist immer eigentlich, ja, Subjekt, Verb, Objekt, dann Ort vor Zeit. Und das ist absolut egal, ob das jetzt in Hauptsätzen ist und Nebensätzen, in Aussagen, Verneinungen, Fragen, Aufforderungen, was auch immer. Ich habe also erstmal mein Subjekt, dann Verb, dann Objekt, dann Ort vor Zeit. Zwischen Subjekt und Verb, dazu komme ich auch nochmal in einer späteren Podcast-Folge, zwischen Subjekt und Verb, da habe ich eine Lücke, ja? Da kann ich meine Modalverben reintun, wie können, müssen, sollen, dürfen und so weiter. Und natürlich in einem Fragesatz habe ich auch vorne dann auch noch meine Fragewörter, why, what, when, where und so weiter, wieso, weshalb, warum. Aber im Kern habe ich in Englisch immer dieses SVO, ich nenne das also Subjekt, Verb, Objekt, ich nenne das immer ganz gerne Straßenverkehrsordnung. Deswegen, weil dort Überholverbot herrscht, mein Verb darf niemals, unter gar keinen Umständen, gar nie nicht mein Subjekt wieder überholen. Ja, mein Verb ist immer nach dem Subjekt in Englisch. Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Erst kommt mein Subjekt oder erst komme ich und dann kommt der ganze Rest. Ja, das ist immer ganz, ganz wichtig, dieser richtige Satzbau. Das muss ich üben, weil deutsche Sätze werden anders aufgebaut oft. Mein Verb kommt dann vielleicht ganz am Satzende und so weiter. Also in Englisch muss ich den richtigen Satzbau üben, 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 bis ich das dann gut kann. Weil das ja auch nicht nur für Aussagesätze gilt, sondern auch für Fragesätze, die ja meistens am allerschwierigsten sind, um von Deutsch ins Englische zu übersetzen und aber auch für verneinte Sätze. Dann kommt ja natürlich auch noch die richtige Anwendung von Zeitformen. Ja, Gegenwartsformen, Vergangenheitsformen und Zukunftsformen. Auch hier brauche ich natürlich die Grammatik, um die richtige Zeitform auszuwählen. Es ist nicht unbedingt dieselbe Zeitform wie in Deutsch. Dann brauche ich auch die Grammatik, um eine richtige Anwendung verschiedener Wortarten zu haben, die Phrasal Verbs beispielsweise, Modalverben, Adjektive und Adverbien und so weiter. Dazu komme ich auch dann später nochmal. Ja, dann brauche ich natürlich auch die Grammatik für die Umwandlung von Passivsätzen in Aktivsätzen bei Unterhaltung. Das ist, Aktivsätze sind eigentlich einfacher, ja, und die Passivsätze sind ja meistens sowieso falsch. Dann brauche ich auch die Grammatik für Bedingungssätze, Relativsätze, eine Zugehörigkeit auszudrücken. Wie gesagt, auch für die Verwendung von Adjektiven und Adverbien und Vergleichsformen und Steigerungsformen und. Und wie gesagt, eben vor allem für Übersetzungen, weil ich muss ja sicher und korrekt übersetzen, vor allem von Deutsch ins Englische. Die Nuancen, tiefere Bedeutungen sind wichtig, aber auch zum Beispiel ein Raumverständnis, das kann ich ja in Englisch ausdrücken, das kann ich so in Deutsch nicht unbedingt, zum Beispiel mit this und that. Also this, das ist für eine Sache in quasi in meinem Tanzbereich, in meinem unmittelbaren Bereich. That, das ist für eine Sache, die weiter weg ist von mir, wo ich vielleicht nicht hinkomme oder das mir vielleicht auch gefühlsmäßig ein bisschen entfernter ist. Und natürlich dann auch in der Mehrzahl, also dann wird aus this dann these und aus that wird those. Wie gesagt, da ist das Raumverständnis, ob etwas jetzt näher an mir dran ist oder eben weiter weg. Nicht zuletzt ist die Grammatik einfach wichtig für die Vereinfachung. Meistens habe ich ja relativ komplizierte deutsche Sätze und wenn ich das Ganze ins Englische bringen möchte, dann muss ich das vereinfachen. Ist meistens einfach so. Ja, wie kann ich ein gutes Grammatik-Basiswissen bis zum höchsten Englischsprachniveau denn unterstützen? Ja, vielleicht will ja der ein oder andere von euch ja auch dahin. Aber egal, ne, wohin eure Englischreise geht, ein gutes Grammatikbasiswissen ist einfach wirklich gut und auch notwendig, ja, zum besseren Verständnis der Sprache und das Erkennen der einfachen Strukturen in der Englischgrammatik, ja, die sind wirklich sehr viel einfacher als in Deutsch. Denkt an die Straßenverkehrsordnung. Ja, ein besseres Bauchgefühl, trainiert durch viele, viele Übungen, aber auch beispielsweise auch durch frühzeitiges Erlernen einer Sprache. Ja, je jünger die Kinder sind, umso einfacher lernen die das, weil, gut, die achten jetzt nicht auf Grammatik, die saugen das einfach so auf. Aber natürlich erleichtert dieses gute Grammatikbasiswissen ein leichteres Lernen in jedem Lebensalter für ein sicheres und flüssiges Sprechen, für eure Improvisationsfähigkeit. Weil das Wort, das ihr gerade benutzen wollt, ja, das fällt euch in Englisch sowieso gerade nicht ein, das ist ganz normal. Es erleichtert auch eine bessere Textproduktion, ein besseres Hörverständnis der Sprache, auch bei Schwierigkeiten, zum Beispiel, wenn ihr Leute hört mit ja, Akzenten oder Dialekten oder sowas. Ja, da ist Englisch dann vielleicht auch ein bisschen schwierig, aber anhand der Grammatik kommt man da ein bisschen klarer durch. Ja, und auch die Vermeidung, ja, beziehungsweise eine geringere Gefahr von Missverständnissen ist dann natürlich auch gegeben, wenn ihr ein gutes Basiswissen habt. Die Rechtschreibung natürlich. Ne? Hinter so manchem Rechtschreibfehler steckt oft ein mangelndes grammatikalisches Verständnis. Ne? Ist so. Auch die Zeichensetzung und so weiter, das ist auch ganz, ganz wichtig. Im Abiturniveau, ja, da braucht ich schon ja, ein fundiertes Basiswissen, zum Beispiel für Textanalysen. Ja, also nicht nur in Deutsch, sondern ja, ich rede ja hier um die englische Grammatik. Es geht um, ja, hier Gedichte, Sachtexte oder Romane, die muss man oft im Abiturlevel dann interpretieren. Und dazu ist ja nicht nur eine inhaltliche Betrachtung nötig. Für eine gute Bewertung ist auch eine gewisse gute Kenntnis der Englischgrammatik wichtig. Ich muss ja erkennen, treten zum Beispiel bestimmte Wortarten gehäuft auf? Gibt es Auffälligkeiten im Satzbau? Also ohne Grammatikkenntnisse können solche Besonderheiten nicht erkannt und noch weniger analysiert werden. Ja, wie kannst du dir englische Grammatik am besten merken und welche guten Übungsmöglichkeiten gibt es? Ja, zum einen, Nummer 1, Übung macht den Meister. Das ist so, üben, üben, üben. Zweitens, Fragen, Fragen, Fragen. Also bei Unverständnis, wenn ihr das einfach nicht kapiert oder die Vergleichsmöglichkeiten zur Muttersprache sind jetzt nicht wirklich erklärend, dann bitte immer fragen. Fragt bitte eure Lehrkraft, wieso, weshalb, warum. Man kann es ja auch im Internet nachgucken, aber hier wirklich immer fragen, 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 bis ihr das versteht. Dann drittens, immer mit der jeweiligen deutschen Grammatikform bzw. Grammatikregel vergleichen bzw. natürlich mit der Grammatik deiner Muttersprache. Deutsch, sage ich halt deswegen, also Deutsch und Englisch, die haben verwandte Wurzeln, deswegen ist der Vergleich hier etwas einfacher. Ja, also vergleichen. Ich meine hier die Anwendung von Zeitformen, also wann welche Zeitformen benutzt werden und vor allem wieso. Auch Modalverben, das ist ganz wichtig, weil auch in Deutsch, wenn ich solche Sachen habe wie können, müssen, dürfen und so weiter, danach ist ja mein Verb ja im Infinitiv, also ich kann gehen, ich soll gehen, ich muss gehen oder sowas. Und das ist ja auch in Englisch, ja, I can swim, I can go und so weiter. Also das ist eigentlich durchaus vergleichbar, weil die Regel genauso ist. Auch die Regel, die kennt ihr ja nur zu gut, he, she, it, das S muss mit. Also he sleeps, he eats, she likes, it looks like, irgend sowas. Also ich habe ja am Ende des Verbs ja ein S in Englisch, aber dasselbe gibt es ja auch in Deutsch. Ja? Er trinkt, er isst, er schläft, er macht, er tut, ja, es dauert. Ja? Also in Englisch habe ich halt ein S am Ende des Verbs und in Deutsch habe ich ein T. Ja, das ist halt ein Buchstabe, ja, weiter. Es ist halt so. Auch die Passivformen, die sind durchaus vergleichbar zwischen Englisch und Deutsch. In Englisch habe ich immer eine Form von to be und dann mein Verb in der zweiten Vergangenheit. Und in Deutsch ist es ganz genauso. Ich habe eine Form von sein und mein Verb in der zweiten Vergangenheit. Das ist eigentlich der ganze Zauber. Ja? Okay, dann fünftens, neue Vokabeln und die jeweilige Grammatik zusammen eben mit Fragesätzen, verneinten Sätzen und Aussagesätzen anwenden. Ja, so kann man die Grammatikregeln erkennen und durch dieses Erkennen der Grammatikregeln plus der Anwendung, das ergibt eine Festigung und das ergibt ein nachhaltiges Lernen. Also immer wieder anwenden, 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 also die neue Grammatikformen, die neuen Vokabeln immer wieder in eigene Sätze bringen und so ermöglichst du dein nachhaltiges Lernen. Sechstens, es gibt ganz, ganz tolle Grammatik-Lernbücher, zum Beispiel den guten alten Murphy, hatte ich schon mal angesprochen in einer früheren Podcast-Folge, also Use of English Grammar. Das gibt es in drei verschiedenen Ausführungen, einmal für Level A1, A2, das ist das rote Buch, dann Level B1, B2, das ist das blaue Buch und dann im Abiturlevel C1, C2, dann fast, also eigentlich Muttersprachler-Niveau, das ist das grüne Buch. Also so ein Murphy, wenn ihr euch, also entweder das rote oder das blaue, je nachdem, das reicht dann eigentlich. Wenn ihr da durch seid, dann könnt ihr es. Da sind ja links die Erklärungen und Beispiele und rechts hat man Übungen. Hinten sind ja die ganzen Lösungen und also dann, da hat es wirklich jeder verstanden. Was kannst du noch machen? Du kannst so Zeitformkärtchen machen. Du schreibst also alle Zeitformen auf, die du in Englisch bisher kannst. Also zum Beispiel Simple Present, Simple Past und so weiter. Für Simple Present machst du drei Kärtchen. Einmal Simple Present mit einem Pluszeichen, dann Simple Present mit einem Minuszeichen und dann Simple Present mit einem Fragezeichen. Das machst du mit allen Zeitformen, also für jede Zeitform dann drei Kärtchen. Also Plus steht dann für Aussagesätze, Minus steht für negative Sätze, ein Fragezeichen steht für einen negativen Satz. Und immer wenn du eine Vokabel hast, so sagst du, okay, ja gut, zum Beispiel, ich sage jetzt einmal Cat, ja, und du nimmst dann das Kärtchen Simple Present dann mit Plus, okay, dann brauchst du einen englischen Satz mit Cat in einer Aussage. Ja, zum Beispiel, this is a cat oder the cat is black. Sowas meine ich jetzt, ja. Diese Zeitformkärtchen, die sind wirklich ganz, ganz wichtig, eben auch um die Grammatikstrukturen zu erkennen. Achtens, Texte übersetzen ist immer wieder ganz gut, von Englische ins Deutsch. Da kannst du zum Beispiel einen Text verwenden von deinem Kursbuch. Irgendeinen Text, länger oder kürzer, der in Englisch ja dort steht, den übersetzt du ins Deutsche, schreibst das auf, lässt einfach mal ein bisschen liegen, ein paar Tage oder sowas und später gehst du dann einfach her und übersetzt deinen deutschen Text wieder zurück ins Englische. Das hat den Vorteil, das Englische hast ja schon quasi als Lösung ja sowieso schon in deinem Buch und da kannst du auch selber dann sehr, sehr gut deine Stärken und deine Schwächen erkennen. Gut, dann neuntens, ja, Vokabelkärtchen, nicht nur die einzelnen Worte aufschreiben, sondern wirklich Vokabelkärtchen mit ganzen Sätzen. Vor allem eben wegen der unterschiedlichen Zeitformen, die man in Deutsch benutzt und in Englisch, also dass ich das wirklich auch gut übersetzen kann, zum Beispiel ja since und for. In Deutsch nehme ich ja die Gegenwart, also ich lebe seit 2009 in der Stadt XYZ. Aber in Englisch benutze ich ja nicht die Gegenwart, sondern Present Perfect, Ja, also das ist eben so ein Unterschied. Auch die Verlaufsformen, also die Ing-Formen im Present Progressive oder im Past Progressive, das benutze ich ja in Deutsch natürlich anders. Hier gibt es ja keine Verlaufsformen. Oder haben und sein. Hier gibt es ja auch Unterschiede. Zum Beispiel sage ich ja in Deutsch, ich habe Angst. Und in Englisch sage ich, I am afraid. Oder in Deutsch sage ich, ich habe recht. In Englisch heißt es, I am right. Ja? Oder ich sage, ich habe Geburtstag in Deutsch. Und in Englisch heißt es dann, it is my birthday. Oder in Deutsch sage ich, wo bist du geboren? Und in Englisch sage ich dann, where were you born? Also solche Sachen müssen auf Vokabelkärtchen drauf und dann kann ich das so lernen. Da muss ich nicht jedes Wort dann einzeln im Kopf dann übersetzen, sondern ich habe den ganzen Satz irgendwo drin. Ja, also diese Satzbausteine und ganze Sätze kannst du dann so auf diese Art gut wiederholen. Das erleichtert dein Verständnis der neuen Sprache und dein Lernen, dein Erlernen der neuen Sprache und vor allem es verbessert deine Merkfähigkeit und auch das nachhaltige Abrufen und vor allem deine Sicherheit in der Anwendung solcher Sätze. Zehntens, alle dir bisher bekannten Englisch-Grammatikregeln, also die Zeitformen und das Ganze, das kannst du ja so oft es geht wiederholen. Also durchlesen, erklären, üben. Zum Beispiel immer, wenn du neue Vokabeln lernst und schon bekannte Vokabeln auffrischt, aber auch immer mal wieder zwischendurch. Ganz, ganz wichtig. Ja, was sollte denn dabei beachtet werden, wenn du die Englisch-Grammatik erlernst und lernst? Regelmäßig üben. Wie gesagt, regelmäßig üben, je öfter, desto nachhaltiger ist deine Merkfähigkeit. Das muss jetzt nicht stundenlang sein, aber durchaus zielgerichtet. Immer zusammen mit deinen neuen und auch schon bekannten Vokabeln üben. Ja, die alten Be Vokabeln oder auch die neuen, die du lernen möchtest, die alten, die du wieder auffrischen möchtest. Immer zusammen mit der jeweiligen Grammatik, die du jetzt üben musst, aus welchen Gründen auch immer. Das heißt, vorher eben die jeweilige Grammatikregel und die Beispielsätze durchlesen, dann machst du selber dann eigene Sätze mit den zu lernenden Vokabeln. Und wie vorhin gesagt, mega wichtig, immer wieder in der Reihenfolge, Aussagesätze, Fragesätze, verneinte Sätze. Ja? Wenn du die Englisch-Grammatik erlernst, ist es wirklich, also regelmäßig üben ist wichtig und auch die Wiederholung. Also auch alte Grammatikregeln immer wieder beim Lernen der neuen Vokabeln verwenden, damit dann Verknüpfungen ermöglicht werden. Dann auch immer wieder heranziehen, zum Beispiel so ein Grammatik-Lernbuch wie den Murphy, also das English Use of Grammar, wie gesagt, eben das rote oder das blaue. Das grüne brauchst du nicht unbedingt, aber entweder das rote oder das blaue. Für Schulkids, ja, Schulaufgabentrainer ist unerlässlich, also das ist ja immer schulbuchbegleitend jeweils. Oder eben die Prüfungsvorbereitungsbücher vom Stark Verlag oder eben dein Sprachkursbuch. Ja, welche Möglichkeiten gibt es denn nach deinem Sprachkurs, die Englisch-Grammatik zu üben und zu verbessern? Ja, zum einen natürlich Reisen, 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 Reisen in englischsprachige Länder und zu reden. Ja, ansonsten ja für Erwachsene der Besuch einer English Conversation Class, also entweder online oder vor Ort in einer Sprachschule. Dann, wie gesagt, Grammatikübungsbücher, das kann man so auch immer wieder weitermachen oder nochmal anschauen. Lesen, ganz, ganz wichtig, alle möglichen Bücher, Magazine, Zeitungen, Artikel, Social Media oder auch Gedichte. Manche Leute lieben Gedichte, ist eine wunderbare Art. Auch hier die Grammatik nochmal zu wiederholen. Filme anschauen, Serien, Videoclips, Podcasts hören, Hörbücher dir anhören und vor allem Englisch in deinen Alltag integrieren. Ganz, ganz wichtig. Man sagt ja auch immer, wer rastet, der rostet. Also man braucht das wirklich immer wieder. Und egal, was du in Englisch machst, da ist ja unweigerlich Grammatik dabei. Die ist ja quasi mit dabei. Ganz einfach, das ist ja das Betriebssystem. Also egal, was du in Englisch machst, da ist ja Grammatik unweigerlich sowieso mit dabei. Ja, man kann auch diese englische Grammatik natürlich auf verschiedene Fachbereiche ja aufteilen, zum Beispiel die Business English Grammatik. Warum ist Grammatik ganz, ganz wichtig, auch gerade im Business English, also für den Beruf? Einfach, ja, ein fundiertes Grammatik-Basiswissen bringt dir viele, viele Vorteile. Zum Beispiel, wenn du eine Präsentation geben musst, ja, du brauchst ja doch Anhaltspunkte mit Satzbaum, mit Zeitformeln, mit Passiv und Aktiv. Wann verwendest du und wie verwendest du Konditionalsätze, also wenn-dann-Sätze oder Relativsätze kannst du dann sicher und einfach alles, ne, wirklich die ganze englische Grammatik, die kannst du sicher und für deine Zuhörer ja verständlich, kannst du ja deine Präsentation gestalten, vor allem gewandt und gekonnt eben das Ganze anwenden. Ja, oder du nimmst teil an einem Fachvortrag, also hier geht es dann ums bessere Hörverständnis oder dass du Fragen stellen kannst. Auch hier brauchst du ja doch ein fundiertes Englisch-Grammatik-Basiswissen. Oder im Jobinterview, im Bewerbungsgespräch. Oft heißt es ja schon in der Anzeige für einen neuen Job, ja, verhandlungssicheres Englisch oder gutes Englisch in Wort und Schrift. Ja, das brauchst du heutzutage einfach, nicht zuletzt auch für eine, ja, gute Business English Conversation mit deinem neuen Arbeitgeber bzw. dem Personalchef. Die Bewerbungsgespräche heutzutage finden ja allermeistens ja nicht nur in Deutsch statt, sondern auch in Englisch. Ja, ja dann brauchst du es, Englisch Grammatik brauchst natürlich ja auch zum Beispiel für E-Mails. Ich hatte ja vorhin Textproduktion angesprochen. Hier ist es ganz, ganz wichtig, dann im Berufsleben das KISS Prinzip, also KISS, keep it short and simple, ganz, ganz wichtig. Man muss also seine ja langwierigen deutschen Ausführungen doch vereinfachen und verkürzen. Englisch Grammatik brauchst du ja auch für Verhandlungen, für Meetings, in Videocalls, am Telefon natürlich, auf Geschäftsreisen. Du brauchst ein fundiertes Basiswissen auch auf einer Fachmesse. Als Aussteller oder auch als Besucher. Dann in Anlehnung an die E-Mails vorhin, ans KISS-Prinzip, brauchst du auch für Dokumente ein fundiertes Grammatik-Basiswissen, eben auch um dein Englisch hier sicher und verständlich zu formulieren. Du brauchst es im Smalltalk, in der English Conversation oder in Business English Conversation eben mit deinen jeweiligen Fachbegriffen. Ja, dann musst du ja auch komplexes Deutsch in einfache englische Sätze verwandeln können zum besseren Verständnis, weil meistens hast du ja nicht nur Englisch-Muttersprachler dir gegenüber, sondern auch Leute aus allen möglichen Ländern, sei es jetzt von Argentinien oder aus Tschechien, ganz egal. Oft hat man dann einfach wirklich gemischte Gruppen von Native Speaker und Nicht-Native Speaker. Du hast alle möglichen Akzente und Dialekte. Und ja, auch hier brauchst du doch ein gutes Basiswissen an Grammatik, damit du dich auch hier an die jeweilige Situation besser einstellen kannst. Und auch Muttersprachler, also Native Speaker, Englisch Native Speaker, kannst du auch dadurch dann etwas verlangsamen, beziehungsweise auch dadurch dann zu einfacheren Formulierungen bringen. Letzten Endes geht es im Business English dann darum, weniger Missverständnisse, zu haben oder zu kreieren. Also man braucht im Business Englisch auf gar keinen Fall Missverständnisse, denn Zeit ist Geld. Ganz wichtig. Also ich möchte und muss unbedingt Missverständnisse vermeiden. Ja, für Leute, die just for fun Englisch lernen, ist die Grammatik ja auch trotzdem wichtig, weil ich natürlich irgendeinen deutschen Satz im Kopf habe, den ich ins Englische ja übersetzen möchte. Ich brauche hier also auch hier ein fundiertes Basiswissen, ganz wichtig. Auch ein besseres Verständnis ist hier möglich. Und ja, durch regelmäßige Übungen wird die Anwendung vereinfacht. Ja, ich kann mir etwas nachhaltiger merken. Ja, ein fundiertes Basiswissen verhindert auch hier schwerwiegende Fehler und Missverständnisse werden vermieden dadurch. Grammatik im Schulenglisch bzw. in der Englisch-Nachhilfe. Ja, ne? Wie gesagt, das ermöglicht für die Schulkids doch ein erleichtertes Erlernen der neuen Sprache und ein besseres Verständnis durch das Basiswissen oder überhaupt ein besseres Verständnis des Basiswissens überhaupt und später dann auch der komplexeren Strukturen. Ein fundiertes Basiswissen erleichtert später vor allem das Erlernen der komplexeren Grammatikformen in höheren Klassen, zum Beispiel für Konditionalsätze und so weiter. Dann aber auch eine sichere Anwendung auch in Stresssituationen, bei Prüfungen, während Abfragen, in Schulaufgaben, in Referaten und so weiter. Oft sind die Kids ja unter Zeitdruck und so weiter. Und wenn ich hier doch einfach ein sicheres Grundwissen habe, dann erleichtert das die Sache ja ungemein. Nicht zuletzt ja auch fürs Vokabellernen. Also wenn ich Vokabeln zusammen mit Grammatik lerne, dann habe ich eine viel bessere und höhere Merkfähigkeit. Im Prinzip ist es einfach so, ein gutes, fundiertes Basiswissen verhindert immer, dass du schwerwiegende Grammatikfehler machst. Du hast ja dein Bauchgefühl trainiert und so weiter. Und ja, dann passieren einfach viel weniger schwerwiegende Fehler, wenn überhaupt. Dann ist es natürlich auch eine gute Vorbereitung auf dein späteres Berufsleben und dein dir erarbeitetes Wissen, das bleibt dir. Ja, vielleicht muss man später ein bisschen auffrischen, weil es eingerostet ist, aber im Prinzip bleibt das. Ja, also ich hoffe, dass du hier in den vielen genannten und ich finde überzeugenden Argumenten für das Grammatikerlernen etwas Inspiration für dich finden kannst und vor allem deine Motivation entdeckst, dich zumindest etwas mit den Englisch-Grammatik-Regeln zu befassen. Denn die englische Sprache ist eigentlich gar nicht so schwer. Deutsch ist sehr viel schwieriger zu erlernen. Ja, also seid froh, dass ihr nicht Deutsch lernen müsst. Das ist nämlich ganz, ganz furchtbar für andere Leute. Englisch ist dagegen sehr viel klarer strukturiert. Und denkt dran, Grammatik ist quasi das Betriebssystem jeder Sprache. Ja? So, ja, das war es jetzt mit den vielen allgemeinen Infos zum Thema Englisch-Grammatik erlernen für euch. Heute habt ihr wieder vieles erfahren können an Informationen, die wichtig sind zum Englisch-Lernen und Erlernen. Weitere wichtige Tipps gebe ich euch in weiteren Podcasts zu den einzelnen Grammatikformen später. Falls ihr zum heutigen Podcast Fragen habt, könnt ihr mir gerne wie immer einfach eine E-Mail schreiben und ich werde eure Fragen in einer späteren Podcast-Folge beantworten. Meine Kontaktdetails findet ihr auf meiner Webseite www.mrsjoyce.de, also www.mrsjoyce.de. Da findet ihr meine Kontaktdetails fürs E-Mail schreiben. Ebenso könnt ihr mir ja auch schreiben, was euch momentan besonders interessiert am Englischlernen. Und ich werde das ebenso in einer der nächsten Podcast-Folgen beantworten. Ich hoffe, dass euch diese Podcast-Folge über das allgemeine Erlernen der Englischgrammatik gut gefallen hat. Und ich hoffe vor allem, euch bald wieder hier begrüßen zu können zur nächsten Folge. Darin und in den nächsten paar Folgen auch, da bleiben wir noch in der Welt der Englischgrammatik. Jetzt ist erstmal die Gegenwart dran. Also ich werde euch nächstes Mal einiges über die englischen Gegenwartsformen erzählen. Zum Beispiel, in welchen Fällen musst du Simple Present verwenden? Und in welchen Fällen musst du Present Progressive verwenden, also die Ing-Form? Warum ist diese Unterscheidung denn wichtig? Und wie kannst du dir diese Zeitformen am besten merken und richtig anwenden? Welche guten Übungsmöglichkeiten gibt es? Und was solltest du dabei beachten? Ja, das ist die Vorschau auf die kommende Mrs. Joyce Language School Podcast-Folge. Ich danke dir ganz, ganz doll. Also ich danke dir sehr fürs Zuhören heute und vor allem danke ich dir ganz, ganz, ganz herzlich für deine Unterstützung, um mir weitere informative Podcasts für euch zu ermöglichen. Danke also an dieser Stelle. Also bis bald, bis zum nächsten Mal. Tune in again soon. Thanks for listening. Bye.